Die heutige Episode des Durchstarter-Podcasts ist sowohl als Audio als auch in Videoform zu hören bzw. anzuschauen. Wenn du die Grafiken sehen willst, von denen Damian in der kommenden Folge spricht, dann schau einmal in die Shownotes. Dort findest du den Link zu unserem Video und guck dir am besten das Video ganz einfach auf deinem Handy oder auf deinem Computer bei YouTube an. Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 531 und dem Thema: So wurde ich zum ersten Millionär in meiner Familie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Durchstarter-Podcast. Einer, nach der schon ganz oft gefragt wurde: Damian, wie hast du das eigentlich alles gemacht? Das Geheimnis liegt in jeder Folge des Durchstarter-Podcasts und zwar in der Anmoderation. Denn da sagen wir so etwas wie Level up your life. Und genau darum geht es. Wir werden geboren, meistens in eine Umgebung, die wir uns vielleicht, naja, da scheiden sich ja die Geister drüber, ausgesucht haben, als wir von der Wolke runtergesprungen sind. Auf jeden Fall, die Umgebung ist dann da und diese Umgebung füllt ja dein Gefäß. Und wenn es dir so geht wie den meisten Menschen, waren Mama und Papa vielleicht nicht Millionär, waren vielleicht keine Unternehmer, waren vielleicht auch nicht sonderlich reich, sondern gehörten eher zu, nennen wir es mal, ohne dass das jetzt despektierlich sein soll, zu dem Durchschnitt der Bevölkerung. Und so war das bei mir auch. Ich bin also in eine Familie hineingeboren, Papa Steuerberater, der hat sich damals gerade selbstständig gemacht, hatte deswegen wenig Zeit, begeisterter Reitsportler, Mama hat zu Hause auf die Kinder aufgepasst, bei Papa ein bisschen im Büro mitgeholfen. Naja, und dann kam ich da eben rein geschlüpft. Und ich glaube, ich hatte ein sehr, sehr, sehr behütetes Zuhause und hatte das große Geschenk, dass meine Eltern mich immer in all dem, was ich vorhatte, sehr bestärkt haben. Ich möchte euch es ersparen, jetzt sehr, sehr ausführlich auf meine detaillierte Lebensreise einzugehen. Die habe ich nämlich in der Podcast-Folge 10, 20 und 30 richtig ausführlich erklärt. Ich möchte euch hier in dieser Folge ein anderes Geschenk machen. Und das hat mit einem Weihnachten zu tun. Und zwar war ich damals noch ganz klein und habe das allererste Mal Weihnachten mit einem Freund zusammen gefeiert. Und wir haben unseren Wunschzettel zusammen ausgefüllt. Und ganz oben auf dem Wunschzettel stand ein Bonanza-Fahrrad. Wir hatten nämlich hier in Gifhorn einen Laden, der heißt Schütte. Das ist so ein Kinderspielzeugladen. Und da habe ich natürlich am liebsten Zeit verbracht, genauso wie meine Kinder heute dort am liebsten Zeit verbringen und den Schütteladen stürmen, um den Wagen richtig voll zu machen. Auf jeden Fall gab es dort im Schaufenster so ein Bonanza-Fahrrad. Und damals Sören und ich wollten unbedingt so ein Bonanza-Fahrrad. Also dachten wir Folgendes: Wenn wir den Wunschzettel gleich aufbauen, also oben Bild vom Bonanza-Fahrrad und dann die gleichen Wünsche hätten, wollen wir auch das gleiche bekommen. Dann kam eben dieser Weihnachtsabend und das war damals hier in Winkel, das ist der Ort bei Gifhorn, dort wo wir auch unser Office haben, dort bin ich die ersten 10 Jahre meines Lebens groß geworden, dann sind wir später nochmal umgezogen. Und auf jeden Fall war dieser Tag einer, da lag gigantisch viel Schnee, bestimmt so 50, 60 Zentimeter, wir haben wie so ein Iglo gebaut, so eine Schneeburg gebaut, waren draußen und dann gab es Heiligabend dieses Ritual, dass irgendwann eine Kerze angezündet wird im Fenster des Wohnzimmers und eine Glocke ertönt. Dann wissen wir, Weihnachtsmann war da und die Geschenke sind da und wir dürfen jetzt reinkommen. So war's. Irgendwann klingelt's, Kerze ist an, wir ins Haus gestürmt. Das war so ein bisschen Hochparterre, dort wo wir gewohnt haben. Also du musstest so 5, 6 Treppenstufen hochgehen, dann durch die Küche laufen. Da hat's sehr, sehr, sehr nach Plätzchen gerochen damals. Und das werde ich auch niemals vergessen. Mama hat immer in der Adventszeit jede Menge Plätzchen gebacken. Dann durch so einen langen Flur, dann kam das Wohnzimmer und dann so ein knarrender Türgriff, Tür auf und dann stand in dem großen Wohnzimmer in der Ecke ein Tannenbaum und dann Geschenke und dann werden die Kinder erstmal gequält. Was mache ich damit? Wir mussten erstmal ein Gedicht aufsagen und noch ein Lied singen gemeinsam und haben die Kinder nie Bock zu. Also quält eure Kinder nicht so damit. Ja, also lasst das. Ich quäl meine nicht mehr damit. Ich fand das damals nicht so cool, weil ich hatte da gar keinen Bock zu. Ich wollte Geschenke. Auf jeden Fall ging es dann an die Geschenke und ich hatte aus dem Augenwinkel schon gesehen, da hinterm Weihnachtsbaum steht so ein Bonanza-Fahrrad. Und dann hing dort so eine Plakette, so ein Schildchen dran. Und als das vorgelesen wurde, war das gar nicht mein Name, sondern der von meinem Freund, von Sören. Und ich habe mich in einem ersten Moment unglaublich gefreut und wir haben das Ding inspiziert und so weiter. bis ich dann gemerkt habe, dass im Raum kein zweites Fahrrad ist. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen damals und habe gefragt, Papa, warum kriegt denn Sören vom Weihnachtsmann so ein Fahrrad und ich nicht? Und das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich meinen Vater gesehen habe, wie er weint. Dem stiegen damals die Tränen in die Augen und hat damals gesagt, hey, Damian, das können wir uns nicht leisten. Er hatte sich gerade selbstständig gemacht damals und hatte noch wenig Mandanten, viel zu tun. Und ich habe das gar nicht verstanden, glaube ich. Ich war einfach nur stinksauer. Ich war sauer auf den Weihnachtsmann, dass er Sören etwas schenkt und mir nicht. Und ich habe damals gedacht, ich bin eben nicht so ein gutes Kind, nicht so wertvoll. Mich kann man nicht so lieb haben. Also bin ich durch unser Wohnzimmer, durch den Flur, durch die Küche. Und dann war mein Oberkörper etwas schneller als meine kleinen Füße damals. Und dann bin ich die Treppe runtergeflogen und bin aufgeschlagen auf die frisch mit Salz gestreuten Waschbetonplatten von einer Terrasse, die da zu unserem Haus führte. Oh, und dann hatte ich ganz schöne Schürfwunden im Gesicht und bin dann weitergerannt durch den Schnee auf eine Wiese, die damals hinter unserem Haus war. Hab dann die Arme hochgerissen und hab gesagt, Weihnachtsmann, wenn du mir meine Wünsche nicht erfüllst, dann werde ich so reich im Leben, dass ich mir alle Wünsche selber erfüllen kann. Und dann habe ich da geheult und getobt und war sauer und habe den Weihnachtsmann beschimpft auf dieser Wiese. Und bis meine Mutter mich dann da irgendwann abgeholt hat. Und dann habe ich, glaube ich, sehr, sehr meine Mama abgelehnt, weil ich traurig war und sauer war und habe mich dann in meinem Zimmer verkrochen. Und das war also ein sehr, 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 sehr spezieller, heiliger, sehr heiliger Abend sozusagen. An diesem Tag sind zwei Dinge passiert. Erstens, in mir wurde eine riesige Wertlosigkeit geboren oder vielleicht wurde sie dort gefüttert, weil sie vorher schon da war, die dann nochmal verstärkt wurde mit einem Unfall meines rechten Auges. Dazu erzähle ich aber mehr in der Podcast-Folge 10, 20 und 30. Aber gleichzeitig gab es auch einen hochemotional ausgesprochenen Antrieb, dass ich alles, was ich will, in meinem Leben selber kreiere. Und ich glaube, damals wurde die Grundlage für die erste Million gelegt. Weil ich aus einem Mangel heraus, aus einem Schmerz heraus die Entscheidung getroffen habe, nicht mit mir. Dann ging meine Kindheit erstmal normal weiter, aber ich habe immerhin mit 14 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Podcast Folge 10 und 20. Was ich dann angefangen habe, es hatte mich immer diese Frage in meinem Kopf begleitet, was muss ich machen, um mehr Taschengeld zu kriegen? Was muss ich machen, um sozusagen das Einkommen, die verfügbaren Finanzmittel zu erhöhen? Und wenn ich damals nach Taschengeld gefragt habe, hat mein Vater mir etwas gesagt, was ich nicht mochte, was aber, glaube ich, aus der Entwicklung, aus dem Entwicklungspotenzial meiner Person das Bestmögliche war, was er sagen konnte. Er hat gesagt, nein, es gibt nicht mehr Taschengeld, du musst dir selber was ausdenken. Und das hat mein Gehirn dazu gezwungen, mir Fragen zu stellen, was kann ich machen? Ich habe wirklich in meinem Leben ganz, ganz viele Sachen schon sehr früh gemacht. Ich habe beim Landwirt mit auf dem Trecker geholfen, mit Stroh packen, Heu packen, Hänge abladen. Dadurch habe ich ganz früh etwas gelernt, was ich sehr, sehr gemocht habe, das Treckerfahren. Und ich durfte dann also, als ich damals so 10 war, 11 war, bin ich auf den Wiesen schon selber mit Trecker und Mähwerk gefahren, mit Trecker und Heuwender, mit Trecker und Presse. Auf den Straßen durfte ich das ja nicht in Winkel, das war verboten. Aber auf den Wiesen, also auf den Privatgrundstücken, konnte ich ja all das, was ich machen konnte, schon machen. Und als ich dann 11 und 12 war, habe ich zum Beispiel mit dem Trecker, den durfte ich dann schon alleine aus der Scheune fahren, durfte alleine anhängen. Und zwar mit so einem Planierschild hinten habe ich dann den Reitplatz von dem Winkler Reitverein gerade geschleppt oder habe das mal geeckt und Löcher zugemacht oder den Teich ausgeschoben. Das habe ich ganz, ganz früh gemacht und dann habe ich damals immer schon ein kleines Geld dafür gekriegt. Manchmal über so 5 D-Mark die Stunde für das, was ich da gemacht habe. Und ich weiß noch an einem sehr besonderen Moment, das war Reinhard Loch, dem der Trecker gehörte, den habe ich damals mal gefragt. Ich sage, Reinhard, aber was bezahlt dir denn eigentlich der Reitverein dafür, dass ich das hier eine Stunde lang mache? Sagt er, naja, die bezahlen nicht nur den Benzin und die Maschine, sondern die bezahlen auch noch einen Lohn. Also da bleibt ordentlich was über. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, Mann, der ist ja schlau. Also wirklich in so einem kindlichen Style, der ist ja schlau. Und dann dachte ich so, aber gut, dass der schlau ist, weil dann kann ich Trecker fahren. Für mich war das ja keine Arbeit. Ich habe das ja geliebt. Wenn der mich angerufen hat und gesagt, ey Damian, hast du Lust, heute den Misthaufen hochzuschieben mit dem Frontlader? Dann habe ich gesagt, Attacke, geil. Ich wusste ja, wie das geht. Also ich liebe es. Ich habe das damals schon geliebt, mit diesen großen Maschinen zu fahren. Und desto größer die Trecker waren, umso besser war das. Ich weiß, dann hat er mal irgendwann einen Rübenroder gekauft. Und es war eine total komplizierte Maschine. Ich habe genau einen Tag gebraucht. Das habe ich mir eigentlich selber beigebracht, wie man diese komplizierte Maschine fährt und selber Rüben rodet. Und dann hatte der so einen Mini-Bagger, dann habe ich nachher für den Reitverein auf den Pferdewiesen die Drainageleitung gebaggert und so weiter. Ich fand das geil. Ich konnte schon nachts nicht schlafen und ich wusste, ich kann am nächsten Tag Bagger fahren. Also so war das wirklich. Und das finde ich heute noch sehr spannend, wenn ich mal die Möglichkeit habe, auf so einer großen Maschine zu sitzen. Also damit kann man mich wirklich fangen. Wenn jemand sagt, Damian, kannst du einen großen Radlader fahren oder einen großen LKW oder einen Kran bedienen oder sonst was, bin ich sofort dabei, das zu lernen. Also das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Deswegen freue ich mich auch gerade sehr, sehr, sehr drauf, meine erste eigene Flugstunde zu absolvieren, die jetzt kurz bevorsteht. Warum? Ist ja auch eine große Maschine, so ein Flugzeug. Und da werdet ihr sicherlich noch das ein oder andere sehen. Und auch das ist eine Fähigkeit, die dazu geführt hat, diese erste Million in meiner Familie zu generieren. Ich habe mich damals aufgemacht und mir die Frage gestellt, was muss ich machen, damit Geld in meine Richtung fließt? Was muss ich machen, um mehr Taschengeld zu kriegen? Was muss ich machen, um mein erstes Einkommen zu generieren? Für was wird man überhaupt bezahlt? Und ihr hört vielleicht schon, dabei geht es um die Fragestellung. Die Fragestellung lenkt den Fokus auf eine neue Möglichkeit. Und mein Gehirn wurde unglaublich früh in diesen Fragestellungen trainiert. Und dann habe ich angefangen, das weiterzuentwickeln. Und dann muss man Folgendes verstehen. Dein Gefäß, seitdem du geboren wurdest, wurde von deinen Eltern gefüllt. Mit deren Meinungen über Geld, mit deren Glaubenssätzen über reiche Menschen, mit deren Überzeugungen, ob eine Selbstständigkeit gut oder schlecht ist, das dienlich ist. Und so war das bei mir auch. Mein Papa hat mich ja beeinflusst mit all dem, was er über Geld gedacht hat. Und ich bin eher in einer finanziellen Einschränkung groß geworden und nicht in dem finanziellen Fluss. Und ich weiß, mein Vater hat damals viel mit Darlehen operieren müssen, um seine Selbstständigkeit zu finanzieren. Und da gab es auch mal Momente, da hat Mama zu Hause geweint, weil ein Darlehen nicht verlängert wurde, weil es Herausforderungen gab. Und ich habe damals gesagt, ich will sowas nicht. Ich will nicht wegen Geld weinen müssen. Ich will auch nie, dass jemand an meiner Seite wegen Geld weinen muss. Allerdings hatte mir mein Umfeld ja gezeigt, aha, wir gehören zu Menschen, die haben wenig Geld. Das bedeutet, in mir ist eine Prägung entstanden, die mit finanziellem Mangel groß geworden ist. Und ich habe gelernt, es auszuhalten, dass wenig Geld auch zu Tränen führt. Dass wenig Geld auch mal zu Streit führt. All das ist also in mir als bekannt angelegt. Jetzt musst du wissen, wenn man sowas verändern will, dann muss ich meine Prägung, meine Identität, meine Kernidentität erstens erkennen. Ich muss mir also bewusst machen, was wurde in mir angelegt. Und zweitens muss ich das, was in mir angelegt wurde, zu dem ich aber niemals bewusst Ja gesagt habe, zum Beispiel Geld ist immer nur schwer zu bekommen, Geld ist bei mir in meinem Leben Mangel, ich habe nun mal nicht so viel Geld. Dagegen bin ich in die Rebellion gegangen. Ich habe gesagt, nicht mit mir. Ich will das anders haben. Ich will das anders haben. Aber was ich nicht wusste, ich wusste viele Jahre nicht, wie man aus einer Rebellion, die eher einen destruktiven Samen in der Zukunft sät, etwas macht, das für einen dienlich ist. Nämlich nicht eine Rebellion gegen etwas, sondern mit meiner Herkunft in den Frieden zu gehen, aus dem Frieden eine bewusste Entscheidung, nicht aus der Rebellion, sondern aus der Liebe zu dem, was ich will, nämlich Millionär sein, finanziell frei sein. Das musste ich erst viele Jahre später lernen, als ich erst sehr erfolgreich wurde und dann alles verloren habe. Podcast Folge 20 und 30. Dort beschreibe ich genau diesen Weg. Und als ich das dann gelernt habe, als ich also gelernt habe, dass ich in meiner Innenwelt nicht ein rebellisches Bild gegen die Armut und für den Reichtum halten muss, sondern dass ich erst einmal den Frieden in mir schaffen musste. Okay, ich bin nun mal nicht reich geboren. Okay, ich habe Kinder bewundert, die in einer industriellen Familie groß geworden sind oder bei denen die Eltern viele Millionen hatten und extrem reich waren und so weiter. Jetzt muss ich euch Folgendes sagen. Wenn Menschen auf mein Leben geguckt haben, haben sie mich für meine Eltern bewundert. Weil mein Papa nämlich 5 Pferde hatte. Wir hatten immer ein großes Haus. wir hatten vielleicht keinen Sportwagen, aber es war ja nicht so, dass ich in einem finanziellen Mangel in der Wahrnehmung der Außenwelt groß geworden bin, sondern das war ja nur meine Wahrnehmung. Also in meiner Wahrnehmung, weil ich nicht mehr Taschengeld bekommen habe, war ich ja finanziell immer Mangel, weil ich mehr wollte, mir mehr Dinge kaufen wollte, als ich konnte. Und daraus habe ich den Mangel interpretiert. Der entspricht aber nicht der Außenwahrnehmung, was Menschen über meine Familie gedacht haben. Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Das bedeutet nämlich, jeder erlebt seine Lebensreise durch seinen Filter, durch sein Gefäß des Lebens und interpretiert das eben. Und ich habe Mangel interpretiert, der war also in mir drin. Und ich musste also erst einmal auf die Klappe fallen, um mein Mangelmuster im Leben kennenzulernen, es dann verstehen, um dann nochmal loszulegen und Reichtum sehr, sehr bewusst zu kreieren. Meine erste Million hatte ich mit Anfang 20. Also ich weiß noch ziemlich genau, ich hatte dann mit meiner Firma den ersten Monat mit 13.500 Euro. Anfang 2003, 2004. Und dann dauerte es gar nicht so lange, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich 10.000 kann, kann ich 20.000. Ich muss mir nur überlegen, wie ich das, was zu 10.000 Euro geführt hat, nochmal verdoppeln kann. Dann gab es den ersten Monat mit über 20.000 Provisionseinnahmen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich von 10 auf 20.000 verdoppeln kann, kann ich auch von 20 auf 40 verdoppeln. Ich muss mir nur bessere Fragen stellen. Und genauso habe ich das weitergemacht. Auf einmal hatte ich 40.000 pro Monat. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich von 40 auf 100. Was muss ich machen, um auf über 100.000 Euro Einnahme auf meinem Konto zu kommen? Das habe ich noch nicht mal mehr an einen Monat geknüpft, sondern ich wollte einfach wissen, dass ich das mal auf dem Konto haben, so eine sechsstellige Zahl. Und das hat damals, glaube ich, 6 Monate gedauert dann in der Folge, weil ich konnte natürlich nicht jeden Monat verdoppeln und da gab es auch wieder Monate, da bin ich zurückgefallen, weil ich aufgehört habe, das zu tun, was dazu geführt hat, dass das Geld kam. Aber dann gab es diesen Monat, das weiß ich noch, das war im Herbst. Da habe ich auf meinen Kontoauszug geguckt und habe gesehen, da waren über 120.000 Euro drauf. Da dachte ich so, wow, ich habe schon wieder mein Ziel erreicht. Und da habe ich gesagt, okay, was muss ich jetzt eigentlich machen, um etwas zu verzehnfachen? Also die etwas über 100.000 zu verzehnfachen, um auf dann über 1 Million zu kommen. Und das hat dann natürlich gedauert, weil ich musste meinem Kopf erstmal beibringen, dass ich entscheide, dass die Tätigkeiten, die ich ausführe, so wertvoll sind, und dass Menschen gerne dafür Geld bezahlen, dass noch mehr Menschen mit mir arbeiten wollen und dass ich imstande bin, so viel Geld in meine Richtung fließen zu lassen. Und da habe ich dann nochmal, ich glaube, 2, 2,5 Jahre zu gebraucht. Und dann war es soweit. Dann hatte ich auf einmal über 1 Million auf dem Kontoauszug. Und damals war nur nichts Online-Banking, sondern da habe ich dann alle paar Tage immer Kontoauszüge aus dem Kontoauszugsdrucker der Sparkasse geholt und irgendwann war es soweit. Da war also dieser Riesenbetrag da und ich habe das weiß ich noch, für mich behalten. Ich habe das keinem erzählt, denn ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, dass ich nun auf einmal einen 7-stelligen Betrag auf meinem Konto hatte. Das war ja noch, dann ging dann irgendwann die Umsatzsteuer runter, dann kam die Steuerzahlung und so weiter. Also ich konnte diese Million an diesem Punkt noch nicht dauerhaft halten. Aber ich weiß noch, dass es mir am Anfang sogar unangenehm war, unangenehm, jemandem zu erzählen, ey, ich habe 1 Million gemacht. Weil der Damian damals ja nicht die Person war, die ich heute bin. Heute erzähle ich das locker, wenn ich 1 Million gemacht habe. Also so wie gerade in 2 Tagen auf dem Level Up Your Life. Naja, da machen wir schon mal 1,6 Millionen Umsatz in 2 Tagen. Oder eine Coaching-Offensive 6.0, 9,8 Millionen in 10 Tagen. Also das sind schon sehr große Zahlen mittlerweile. Oder wenn ich mal an der Börse ein bisschen Gas gebe und ich warte mal wieder auf ein sehr besonderes Ereignis, so wie zum Beispiel heute, als ich diesen Podcast aufnehme. Heute sind die Wahlen in den USA und ich erwarte Ausschläge an der Börse. Und diese Ausschläge, das ist mir scheißegal, in welche Richtung die gehen entweder nach oben oder nach unten. Und wenn der Ausschlag groß genug ist, dann scheppert es bei mir in der Kasse heute. Und ich bin also ein sehr, sehr relaxter Investor. Ich bin nicht immer im Markt, sondern zu besonderen Ereignissen. Warum? Weil ich das gelernt habe. Ich weiß, wie das geht. Ich bin da auch nicht emotional, sondern ich warte einfach mal ab und gucke dann, in welche Richtung es Ausschläge gibt. Und wenn die groß genug sind, dann handle ich einen Ausschlag. weil er vorhersehbar ist. Wenn es einen Ausschlag nach unten gibt, wird er nach oben korrigiert. Wenn er nach oben geht, wird er wieder nach unten korrigiert. Und genau das nehme ich dann einfach schnell mit. Nur das war mir natürlich damals, als ich dann damals die erste Million aus meinem Finanzdienstleistungsbusiness auf dem Konto hatte, war mir das ja gar nicht klar. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, muss ich eigentlich selber ein bisschen schmunzeln, denn ich habe da noch niemals drüber erzählt, dass es mir so schwer fiel, zu sagen, ja, ich habe eine Million gemacht. Das war ein sehr besonderer Moment. Und in der Folge war es so, dass ich auch diese Million durch Zahlungen natürlich erstmal gar nicht halten konnte. Und ich noch weiß, boah, es fühlt sich richtig scheiße an, wenn dann auf einmal auf diese Riesenumsätze 20%, also damals glaube ich 16% Umsatzsteuer runtergingen, wenn dann die Körperschaftssteuer kam und die Gewerbesteuer und das Gefühl so war, ich habe so viel dafür gearbeitet und jetzt nimmt man mir das wieder weg. Und in dieser Zeit hatte ich auch tatsächlich, das ist vielleicht spannend für den einen oder anderen zu wissen, damals hatte ich noch die Einstellung, man muss Steuern sparen, wie es nur geht. Man muss es gucken, dass man am bestmöglich Steuern sparen kann. Und dieser Gedanke, was kann ich tun, um Steuern zu sparen, ist ein Ansatz, der ein sehr destruktiver ist, denn der kommt ja völlig aus dem Mangel. Ich habe mich dann irgendwann mal meinem Vater damit anvertraut und habe gesagt, Papa, für mich ist das eine Herausforderung, dass da so viel wieder weggenommen wird. Das war für mich wie ein Wegnehmen. Sagt der Damian, hör doch auf, dich darauf zu konzentrieren, was du an Steuern bezahlst, sondern sieh doch zu, dass du vorne einfach immer mehr Umsatz machst und deine Umsätze permanent verdoppelst. Und da habe ich so gedacht, boah, wie clever mein Vater ist. Das ist ein total guter Rat. Ich konzentriere mich nur noch darauf, einfach immer mehr Umsatz zu machen. Dann kann es mir nämlich scheißegal sein, wie viel Steuern ich bezahle, weil dann die Steuerzahlung nur noch ein Ausdruck meines immer größeren Reichtums ist. Und das habe ich beibehalten. Das habe ich bis heute beibehalten. Das erkläre ich auch von der Bühne, dass ich finde, wir sind in einem großartigen Land, das es einem ermöglicht, sich als Unternehmer sehr, sehr individuell und frei zu entfalten. Es gibt auch Grenzen, es gibt auch immer mehr Regulierung mittlerweile, aber damals, als ich das angefangen habe, dachte ich so, ja, in diesem Land bin ich sicher, hier gibt es Spielregeln, an die halte ich mich und wenn ich mich daran halte, kann ich so viel Vermögen aufbauen, wie ich will. Und ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung, denn aus einer Makrosicht auf das Leben, wenn man sich anfängt, mit universellen Gesetzmäßigkeiten zu beschäftigen, dann supportet das Leben Wachstum und Fülle. Und das Leben selber, also das Universelle, das hilft dir dabei, all das, was du in deinen Fokus ziehst, immer noch intensiver zu erleben. Wenn du dich also auf den Mangel konzentrierst, weniger Steuern, ich habe nicht genug, bin am Meckern, Nörgeln und Beklagen, bekomme ich mehr von dieser Energie und mehr von diesem Gefühl. Wenn ich mich mehr auf Wachstum konzentriere, also wie ich etwas in die Vervielfältigung bringe, dann kriege ich eben dazu Ideen und Einfälle. Und nach dieser ersten Million habe ich dann die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn das Geld dann weggeht, wenn die Krankenkassenbeiträge auf einmal steigen, wenn die Vorauszahlungen steigen. Das musste ich erst mal lernen. Und da muss jeder durch, der anfängt, ein Business aufzubauen. Dann denkst du auf einmal, boah, da arbeitet ja ein ganzes System auf einmal gegen diese Schritte der Einkommenserhöhung. Ja, du musst erhöhen, 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 aber du zahlst auch eine ganze Zeit lang einen großen Preis dafür. Nämlich es fließt eine ganze Menge raus, bis es wieder einen Bifurkationspunkt gibt. Und es gibt nachher einen Bifurkationspunkt, wenn du so viel Geld pro Monat verdienst, dass du aus allen Grenzen raus bist. Also Krankenkasse ist dann ja begrenzt auf ein Einkommen von. Alles, was drüber ist, erhöht sich dann deinen Krankenkassenbeitrag nicht mehr. Und wenn du dann außerhalb dieser Range anfängst, richtig Gas zu geben, bleibt eben überproportional mehr übrig. Wobei dann die Steuerlast, die kann man anfangen, ein bisschen steuergestaltend tätig zu sein. Mein Papa ist ja Steuerberater. Ich habe selber mal die Ausbildung beim Steuerberater gemacht. Also ich kenne mich da ein bisschen aus. Bin da auch, glaube ich, in ganz guten Händen. Habe da aufgrund meiner jetzt mittlerweile über 34 Jahre Erfahrung als Unternehmer auch ein ganz gutes Gefühl, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Dieser Weg zu dieser ersten Million war kein einfacher, sondern der ist entstanden aus Hunger. Ich war unglaublich hungrig danach, frei zu sein. Ich wollte niemals in einem kleinen Haus wohnen, sondern immer in einem großen. Ich weiß noch, es war sehr witzig, weil ich mir mit Sören, meinem besten Freund, damals, als ich 18 war, so ein altes Auto fuhr, ein Opel Corsa von meiner Mama, der hatte 45 PS, haben wir einen Termin bei Porsche gemacht und ich hatte dann den Wagen wieder mal an einer Tankstelle abgestellt, weil ich mich dafür ein bisschen geschämt habe, für diese kleine alte Gurke. Und der Inhaber des Porsche-Zentrums Braunschweig damals, der hat es mir ermöglicht, einen Porsche 911 Turbo Cabrio Probe zu fahren. Der war vollgetankt, ich habe einen Schlüssel bekommen und wir sind einen Tag mit diesem Ding rumgeballert und ich dachte, ich bin im siebten Himmel. Und er hat damals was unglaublich Cleveres gemacht. Er hat nämlich mich eine Erfahrung machen lassen, wie es sich anfühlt, dieses Auto zu fahren, von dem ich geträumt habe. Das war mein Traum. Und damals wurde klar, also Mercedes hatte ja den Slogan eine lange Zeit, das Beste oder nichts. Und ich hatte aber im Kopf, entweder ein Porsche oder irgendeine alte Gurke. Und ich bin so lange in meinem Leben den alten Corsa gefahren, bis ich dann mit Anfang 20, weil ich ein paar Deals gemacht habe, unter anderem damals auch mit Porsche, auf einmal Porsche fahren konnte. Auch das war ein Ziel. Ich habe sehr, sehr früh in meinem Leben das Feedback bekommen, wenn man sich etwas ganz klar vornimmt, wenn ich also ein Ziel habe, dann arbeitet das Gehirn für uns, weil es Ideen produziert, damit du dem Ziel näher kommst. Über Fragestellungen. Und ich habe gemerkt, dass man, wenn man sich auf ein Ziel konzentriert, das Umfeld, das Leben selbst, die ganze Zeit zu dir spricht und dir Angebote zur Verfügung stellt, wie man dem Ziel näher kommen kann, aber nur, wenn du die im Außen auch wahrnimmst. Und dabei, und das sollte ich erst 20 Jahre später erfahren, warum das so ist, hilft uns unser retikuläres System. Das ist der Wahrnehmungsfilter. Wenn du dich auf etwas konzentrierst, was scheiße ist, dann siehst du auf einmal alles, was scheiße ist. Das ist wie mit einer Fliege, die über eine Blumenwiese fliegt. Wenn die Fliege über die Blumenwiese fliegt, dann hat die Fliege ein Scheiße-Radar. Das bedeutet, die Fliege blendet alle schönen Blumen, die gut riechen und die toll aussehen, aus, um den Haufen Scheiße zu finden, auf dem die Fliege dann landet. Die hat ein Scheißeradar. Und manche Menschen verhalten sich genauso, sie haben ein Scheißeradar und finden alles nur Scheiße im Leben. Und desto mehr sie über den Mist im Leben sprechen, meckern, nörgeln, beklagen, Schuldzuweisungen, desto mehr Scheiße finden sie. Wenn du aber ein Bienenradar hast, die Bienen können nämlich durch die dreckigste Gasse der Stadt fliegen und finden hinter irgendeinem Fallrohr einer Regenrinne, so ein kleines Gänseblümchen. Da landen die und für die besteht das Leben nur aus Blumen und Nektar. Die konzentrieren sich auf nichts anderes. Und ich glaube, ich habe sehr früh in meinem Leben gelernt, durch diese Fragestellungen, wie ich aufs nächste Level komme, wie ich mehr Geld verdienen kann, wie ich voranschreiten kann, wie ich etwas verdoppeln kann, ist mein Gehirn darauf trainiert, bestimmte konstruktive Fragen zu stellen. Wie kann ich die Herausforderung lösen? Was ist das Gute an der Erfahrung? Wie kann ich aufs nächste Level gehen? Wen muss ich fragen? Wie könnte noch etwas funktionieren? Und weil ich diese Fragen stelle, kriege ich im Außen permanent Angebote, die mein retikuläres System, mein Wahrnehmungsfilter aus allen Informationen in der Außenwelt herausfiltert, um den nächsten Schritt gehen zu können. Das hat mich so schnell voranschreiten lassen. Nur früher habe ich das alles unbewusst gemacht, weil ich keine Ahnung von universellen Gesetzmäßigkeiten hatte. Ich hatte damals keine Ahnung, dass es in mir ein Wertlosigkeitsthema gab. Ich hatte keine Ahnung, wie universelle Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Sowas wie das universelle Gesetz des Wertes oder das Gesetz der Resonanz oder das Gesetz der Wahrnehmung. Und da gibt es 7 übergeordnete universelle Gesetzmäßigkeiten, die ich dann gelernt habe auf meinem Weg, die ich studiert habe und die mir dann wieder geholfen haben, aus 1 Million 2 zu machen, aus 2 4, aus 4 Millionen 8 Millionen und dann 16 und dann 32 und eben diesen Weg der Verdopplung immer weiter zu gehen. Und auch heute arbeite ich daran, wieder eine neue Idee, die irgendwann in mir auftauchte, zu verwirklichen. Und diese Idee ist gigantisch groß. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie gelingt es anderen Menschen, ein Unicorn zu bauen? Ein Unicorn ist ein Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde. Und davon gibt es nicht so viele auf dem Planeten. Es gibt ja zigtausende, zehntausende von Unternehmen, aber es gibt nur wenige Dutzend Unicorn-Unternehmen. Dann habe ich immer so gedacht, naja, das muss man mit Computern machen und da muss man einen großen Konzern bauen und so weiter. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mir die Frage zu stellen, Damian, wie kannst du denn mit deinen Fähigkeiten eine Idee entwickeln, die Unicorn-Potenzial hat? Und auf diese Frage habe ich, glaube ich, über 3 Jahre keine für mich verständliche Antwort bekommen. Ich habe sie mir immer weiter gestellt. Und dann fingen an, sich die Dinge auf einmal zu zeigen. Und jetzt gibt es eine Idee. Und diese Idee hat mit etwas zu tun, was ich jetzt in die Hand nehme. Das steht ja schon die ganze Zeit. Und zwar seit den letzten Podcast-Folgen. Es hat mit The Big Secret zu tun, von dem ich die ganze Zeit in den letzten Tagen schon erzähle. Und die Wahrheit ist, ich habe es noch gar nicht offiziell gemacht. Es weiß eigentlich gar keiner ganz genau, worum es geht. Und nur die ersten Workshop-Teilnehmer haben bislang überhaupt ein klitzekleines bisschen davon erfahren, was ich 2025 vorhabe. Und das Gute ist, du folgst ja hier diesem Podcast. Und wenn du diesem Podcast folgst, würde ich mir in den nächsten 18 Wochen jede Folge anhören, die es nur gibt. Denn wahrscheinlich wird es in den Folgen und vielleicht auch in einer Spezialfolge an irgendeinem Datum in den nächsten 19 Wochen eine zusätzliche Information geben, was es denn eigentlich mit der Idee des Unicorns, mit der Idee von The Big Secret auf sich hat. Und ich kann schon mal einen spoilern, vielleicht ist es eine Idee, die anderen Menschen dabei hilft, das zu erreichen, was mir möglich war und über das ich in dieser Folge gerade gesprochen habe. Und mehr will ich jetzt aber an dieser Stelle auch gar nicht dazu sagen. Also du merkst vielleicht, ich liebe das. Ich liebe das, über Geld zu sprechen. Ich liebe das, über diesen Weg zu sprechen. Und weil ich ihn für mich Schritt für Schritt erarbeitet habe, glaube ich, und weil mir das Universum oder der liebe Gott die Gabe in mich hineingelegt hat, Dinge zu erkennen, Strukturen zu erkennen, zu analysieren und sie so aufzubereiten, dass andere davon lernen können. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Menschen auf unsere Workshops kommen, auf unseren Events dabei sind, weil sie immer merken, wenn ich etwas erkläre, ist das von der Straße für die Straße. Also jeder kann sich damit identifizieren, jeder kann daraus was lernen und jeder kann daraus für sich einen nächsten Schritt ableiten, um für sich persönlich aufs nächste Level zu kommen. Und um das zusammenzufassen, wie war es mir möglich, zur ersten Million zu kommen? Nummer eins, es gab Schmerz. Ich bin heute dankbar dafür, für diese schmerzhafte Erfahrung, etwas nicht zu bekommen, was jemand anderes bekommen hat. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, auf etwas zuzugehen. Dann habe ich entschieden, alles dafür zu tun, dass ich das erreichen kann. Und alles zu tun heißt für mich, ich habe selbst große Beträge in meine Fortbildung investiert. Ich bin auf die Klappe gefallen und wieder aufgestanden. Hört also nochmal in die Podcast-Folge 10, 20 und 30 rein. Und ich habe die 1600 Bücher jetzt überschritten. Über 1600 Bücher im Vergleich zu anderen Menschen, kann ich mal erzählen, also der Durchschnittsbürger in Deutschland liest weniger als ein Buch pro Jahr. Wenn ich also über 1600 in den letzten 20 Jahren gelesen habe, dann weiß ich, dass ich den meisten Menschen vom Denken her, von dem, was in meinem Gehirn an Informationen Platz gefunden hat, ich lese ja keine Romane, sondern das sind immer Wirtschaftsbücher, Biografien, immer Bücher zu bestimmten Themen, Marketing, Börse, Immobilie, Geldanlage, Zukunftsforschung und so weiter. Also Dinge, mit denen ich was anfangen kann, um mich weiterzuentwickeln, die mich wachsen lassen. Ansonsten hätte ich gar keinen Bock, meine Lebenszeit damit zu verschwenden. Und deswegen glaube ich, ist es für euch cool, hier reinzuhören. Und ich werde euch eine Podcast-Folge aufnehmen zu einem sehr, sehr persönlichen Moment, nämlich einem Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich mich für andere Menschen, obwohl ich schon finanziell frei war, angefangen habe zu verbiegen. Und genau dieses Verbiegen hört jetzt auf. Eigentlich ist diese Folge, die ihr jetzt hört, der Beginn von einem neuen roten Faden, auch in unserem Durchstarter-Podcast. Denn wir werden sehr, sehr, sehr viel mehr über Geld sprechen, über Vermögen, über Unternehmertum, wie man Reichtum kreiert, wie man Geld schöpft und wie man seine eigene finanzielle Freiheit wirklich aufbaut. Und deswegen bekommt ihr in der nächsten Folge ein paar Ideen und Informationen von mir für dich, wie du der erste Millionär in deiner Familie wirst, selbst wenn es schon Millionäre gab in deiner Familie, aber du nicht hinterherkommst, dann wenigstens mit denen auf Augenhöhe ziehen kannst, um dann hinterher an ihnen vorbeizuziehen. Und darauf freue ich mich riesig. Ich hoffe, heute waren ein paar Impulse für dich mit dabei. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib ihm 5 Sterne. Schreib mir gerne ein Feedback. Folge mir unbedingt auf Instagram unter @DamianLifeCoach. Dort die Benachrichtigung aktivieren und komm dort in meine Deep Dive Gruppe. Wie das geht, findest du über den Link in meiner Bio, also in der Beschreibung von meiner Instagram-Seite. Sei nächste Woche wieder mit dabei. Nächste Woche geht's um deinen Millionärsstatus, um dein Millionärs-Mindset, die Money Matrix und viele andere Dinge. Darfst dich schon drauf freuen. Stay tuned. Level up your life und vor allen Dingen, let's go, let's grow. Ich freue mich riesig auf dich.